HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Rittersporn, Lavendel, Ziersalber, Stockrosen, Tagetes.
Zu sehen, wie aus dem Samenkorn was entsteht, wie die Pflanzen wachsen und so weiter. Das ist sehr schön.
How many kinds of sweet flowers grow in an English country garden?
Gepflegte grüne Wiesen, hohe alte Bäume, Wege, die sich hindurchschlängeln. Ein klassischer englischer Landschaftspark.
Ich finde es schön, wenn die Blumen blühen, die Bienen kommen oder die Vögel kommen, Tiere, die das mögen, und da schaue ich zu.
Wir genießen einfach dieses frische Grün nach dem wirklich recht langen Winter.
So einfach die Natur zu erleben und die Möglichkeit zu haben, abzuschalten.
Und dann einfach hinsetzen und den Tag Tag sein lassen.
Und wir lassen den Tag heute einen Gartentag sein. Die Natur lässt sich nicht aufhalten, auch nicht von schrecklichen Viren mit alarmroten Knospen, die uns täglich bei der Verkündung der neuen Infizierten und Todeszahlen in der Computeranimation entgegenleuchten. Aus der Erde strecken sich Narzissen und Tulpen der Sonne entgegen, der Apfelbaum beginnt zu blühen und der Rasenmäher dreht seine ersten Runden. Es ist die beste Zeit für den Garten, wenn der Frühling zur Hochform aufläuft. In diesem Jahr nutzen ihn viele noch intensiver. Der Urlaub fällt aus und hier geht, was sonst zurzeit nirgendwo geht. Man kann planen, neue Beete anlegen, Pflanzen setzen und pflegen, Gemüse und Kräuter anbauen. Das haben schon die Nachkriegsgenerationen an den Kleingärten geschätzt. Selbstversorgung hilft in der Krise. Grün, 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 Glück im Garten haben wir heute getitelt, denn das Grün beruhigt und gibt Kraft. Diese Kraft kann auch tanken, wer keinen eigenen Garten hat. Denn in Parks lässt sich bestens lustwandeln und entspannen und das geht sogar mit Abstand. Wir laden Sie also ein zu einem Tag im Garten und folgen zuerst Stefan Bücheler in die kleine Gartenform, den Schrebergarten.
Annette Hoos ist im Glück, besonders wenn sie früh morgens hier mitten in ihrem Grün ist.
Also ich finde diese Zeit, wo es so ganz ruhig ist, wo man das Gefühl hat, es ist alles so ganz friedlich und ruhig, die Vögel zwitschern so ein bisschen. Also das finde ich es eigentlich so morgens also ganz toll, weil also an der Stelle, wo die Sonne so in den Garten kommt, das ist wirklich wunderschön.
Ordentlich unkrautfreie Wege hinter gestutzten Hecken und kleinen Toren, viele kleine Gartenparadiese. Jedes ein bisschen anders, aber überall grünt und blüht es. Bei Uwe Hauptmann praktischerweise auch in Hochbeeten, wo die Pflanzen in großen Kisten wachsen und in 80 cm Höhe rückenfreundlich gepflegt werden können.
Das sind als erstmal Tomate, dann sind Peperoni sind da drin, Kohlrabi, die haben wir schon rausgemacht und dann wird hinten im zweiten Hochbeet sind dann dementsprechend Gewürze.
Die vorne rot schimmert, eine Erdbeere.
Die kommen jetzt schon zum dritten oder sogar zum vierten Mal jetzt.
Und hinter den Hochbeeten eine Reihe von kleinen Obstbäumen.
Das ist schon Nachbarsgarten. Birne, Äpfel, das ist schon Nachbarsgarten. Ist das.
Oh ja, das finde ich nicht groß. Also kleine Gärten und darin viel Obst und Gemüse für den Eigenbedarf. So gibt es das Bundeskleingartengesetz vor. Eine Laube, ein Stück Rasen, Grill und Kinderrutsche, das ist eben kein Kleingarten. Es muss angebaut und gepflegt werden. Und Annette Hoos und Uwe Hauptmann sind im Vorstand der Gartenfreunde und müssen das vor allem Neumitgliedern beibringen.
Man darf sich nicht wundern, was da für Arbeit drin steckt. Man soll es nicht unterschätzen. Das machen viele, die sich hier heutzutage einen Garten nehmen.
Und es gibt derzeit viele, die sich für eine der 198 Parzellen für ein Stückchen Grün in der Stadt interessieren. Kleingärtnern ist wieder angesagt, besonders für junge Familien wie die von Jan Bäumer.
Das ist natürlich toll, wenn die Kinder mal einen Regenwurm in der Hand haben, mal sehen, wo das Gemüse herkommt, dass sie sich selber was vom Strauch pflücken können. All diese Dinge spielen sicherlich eine Rolle dabei.
Und wie ist das mit den Regeln und Pflichten? Größe der Laube, Ruhezeiten, Heckenhöhe, Unkraut entfernen auf den Wegen. Ist das nicht nervig?
Nee, es gibt eigentlich keine Regeln, die anstrengend sind, weil man auch sehr schnell versteht, dass das Zusammenleben von so vielen Menschen hier auf diesem Raum geregelt sein muss. Und die Regeln werden auch in unserem Fall ziemlich locker gehandhabt, ohne dass sie jetzt vernachlässigt werden, aber man versteht schon, dass alles seinen Sinn hat.
Schließlich kommen verschiedene Generationen, Traditionen und Gewohnheiten auf engen Raum zusammen.
Aber das läuft alles ziemlich freundschaftlich hier.
Sagt Jan Bäumer und macht sich wieder an die Arbeit. Der Kleingärtner hat immer was zu tun.
Stefan Bücheler über Kleingärten in Wiesbaden in normalen Zeiten. Die Kleingärten haben ihren Ursprung Anfang des 19. Jahrhunderts, als Armengärten zum Anbau von Obst und Gemüse eingerichtet wurden. In Leipzig hatte dann der Arzt Moritz Schreber die Idee, für kränkelnde Kinder von Fabrikarbeitern Plätze vorzusehen, an denen sie an der frischen Luft spielen konnten. Nach seinem Tod legte ein nach ihm benannter Verein eine Spielwiese an. 1867 wurde drumherum Gemüse und Blumenbeete angelegt, der erste Schrebergarten. Ein sozialreformerischer Ansatz also. Dass es dort Regeln gibt, schreckt den Schrebergärtner nicht, auch wenn sie jetzt in Corona-Zeiten noch strenger sind. Keinen Besuch in der Parzelle, zum Nachbarn muss der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden. Manche der Frankfurter Hobbygärtner jäten in historischem Boden, in den Selbstversorgergärten des Planers Ernst May. Der Architekt und Stadtplaner hat in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg die Stadtplanung in Frankfurt maßgeblich mitgeprägt. Zwischen 1925 und 1930 war er als Siedlungsdezernent der Stadt Frankfurt verantwortlich für die Planung und Realisierung des Projekts Neues Frankfurt. Selbstversorgergärten gehörten dazu. So einen Selbstversorgergarten hat die Frankfurter Ernst-May-Gesellschaft rekonstruiert, eine Parzelle ganz nach ihrem Erscheinungsbild von 1928 gestaltet. Einer der Freiwilligen, der dieses Projekt unterstützt und sich darum kümmert, ist Jens Reuwer. Guten Tag, Herr Reuwer.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Vor welchem Hintergrund fand denn damals diese Planung von Ernst May statt? Der Erste Weltkrieg war zu Ende, es fehlten Wohnungen, aber Gärten?
Die Idee in der Planung war, dass Ernst May und sein Team damals dachten, dass zu einer Wohnung immer jeweils ein Stück Grün, ein Garten dazugehören sollte. So dass bei allen Einfamilienhäusern, die gebaut wurden, ein Garten direkt am Haus war. Und für die Mehrfamilienhäuser, für die Wohnungen, sollten Kleingärten gebaut werden, sodass auch die die Möglichkeit hatten, einen Garten zu haben und zu gärtnern tatsächlich.
Und die Idee war, dass die Leute sich dann selbst versorgen konnten?
Zum Teil auf jeden Fall. Also die Möglichkeiten, Gemüse anzubauen in den Gärten an den Häusern, an den Einfamilienhäusern, sind relativ gering. Da gibt es 4 Beete, da steht ein Obstbaum drin und es gibt ein paar Obststräucher, so dass man etwas anbauen kann, vielleicht ein bisschen Salat oder ein paar Kräuter, ein paar Karotten, aber man kann auf jeden Fall nicht so viel anbauen. Und in den Kleingärten, die haben zum Beispiel in der Römerstadt, da wo der Kleingarten der Ernst-May-Gesellschaft ist, eine Größe von knapp 300 Quadratmetern, da kann man dann schon mehr anbauen. Und es heißt immer, es ist eine Anbaumöglichkeit für eine vierköpfige Familie. Die vierköpfige Familie kann sich nicht das ganze Jahr versorgen, aber man kann doch schon sehr, sehr viel dort anbauen. Es ist schon eine relativ große Fläche.
Stand auch eine besondere Idee, was das Gärtnern mit dem Menschen macht dahinter?
Also es war zunächst mal so, dass Licht, Luft und Sonne, das war ja das große Motto des neuen Frankfurt, dass die Menschen also an der Luft gärtnern konnten, sich bewegen konnten, auch Gymnastik machen konnten in ihrem Garten. Aber es war auch die Idee dahinter, dass das Gärtnern tatsächlich etwas im Menschen bewegt, also das Arbeiten in der Erde, dass dadurch der Mensch ein besserer Mensch wird. Und auch das war Gedanke hinter dieser ganzen Planung mit den Gärten.
Jetzt wussten natürlich sicher nicht alle Leute, wie gehe ich mit 300 Quadratmeter Garten um. Man hat ihnen helfen wollen mit bestimmten Vorgaben. Was gab es da für Vorgaben oder für Pläne?
Also es war zum einen so, dass die Planung für die Kleingärten sehr detailliert war. Also die Gärten wurden weitestgehend angelegt, so dass die Wege schon feststanden, die Größen der Beete standen fest, es wurden Hecken angelegt und es gab sehr, sehr genaue Vorschriften auch dafür, wie der Garten bebaut, bepflanzt werden sollte. Also man musste Bäume anpflanzen, 3 oder 4 Bäume musste jeder Garten haben. Und die Regeln damals waren sehr streng und sie wurden auch sehr streng ausgelegt. Also da wurde genau danach geschaut, dass die Regeln auch eingehalten wurden. Und für die Gärtner, die vielleicht noch keine Erfahrung mit dem Gärtnern hatten, gab es dann wirklich detaillierte Pläne, zum Beispiel den Plan Aufteilung und Bewirtschaftung als Gemüse- und Obstgarten. Und da steht genau drin, wie der Garten aufgeteilt werden soll in 3 Felder, was in diesen Feldern jeweils wachsen soll, zum Beispiel Weißkraut oder Rotkraut oder Wirsing, wie viel Dünger man in den Boden einbringen muss, damit die Pflanzen richtig wachsen, was vielleicht, wenn die Pflanzen abgeerntet sind, danach noch gesät werden kann in dieser Saison. Also da gab es wirklich genaue Richtlinien zum einen, aber eben auch Handreichungen, sodass der unerfahrene Gärtner da erfolgreich wirtschaften konnte.
Also bis hin zu Wechselnutzung.
Genau, ganz genau.
Also dass man erst eine Kartoffel anbaut und dann noch einen Starkzehrer und dann noch etwas Leichtzehrendes obendrauf oder sowas. Also dass man wirklich, im Prinzip haben die ein Handbuch wirklich bekommen dann.
Ja, sind sehr kurz gefasst. Also sind, teilweise ist es nur eine Seite, aber eine wirklich voll der Information. Und es war auch die Idee, dass man wirklich möglichst viel Ertrag aus so einem Garten rausholen sollte. Also es war schon das Ziel, die Selbstversorgung so weit voranzutreiben, wie das irgend möglich war. Und wenn es möglich war, dass man zum Beispiel erstmal Spinat angebaut hat im Frühjahr und dann vielleicht Tomaten danach und hinten dran noch Feldsalat, dann sollte man das auf jeden Fall auch machen, so dass jedes Beet, jedes Stück, jeder Zentimeter Boden möglichst genutzt wird.
Und wenn Sie sich jetzt, Herr Räuber, nach diesen Vorgaben von 1928 richten, nehmen Sie uns mal mit in den Garten. Was wächst in Ihrer Parzelle?
Aktuell sind wir schon relativ weit fortgeschritten, weil wir im Moment relativ viel Zeit zum Gärtnern haben. Und aktuell haben wir Salat schon in den Beeten stehen. Wir haben Weißkohl zum Beispiel und Wirsing in den Beeten tatsächlich ausgepflanzt. Die Erbsen wachsen schon. Und im Frühbeet ist der Rotkohl gerade eingezogen. Der muss noch ein bisschen im Frühbeet wachsen, bevor er dann tatsächlich ausgepflanzt werden kann. Später kommen Gurken dazu, Bohnen, Stangenbohnen und Buschbohnen. Tomaten habe ich schon erwähnt, die haben wir im Garten. Und dann dazu, darüber hinaus, gibt es die Sachen, die permanent dort stehen. Also zum Beispiel Erdbeeren haben wir oder Himbeeren, Brombeere ist da im Garten. Und eben jede Menge Bäume, die noch dort stehen.
Weil das war eben auch so vorgesehen, es sollten Bäume dort sein, haben Sie eben gesagt. Und auch Beeren statt einer Hecke in Abgrenzung zu dem Nachbargrundstück. Also es soll alles genutzt werden. Sie haben jetzt aber nicht von Kürbis oder Zucchini gesprochen.
Nee, das ist tatsächlich so, dass also auf dem Plan Kürbis nicht draufsteht und Zucchini damals noch nicht angebaut wurde. Vorher im Beitrag hat der Gärtner auch gesprochen von Paprika und Chili. Das sind alles Dinge, die wir nicht anbauen, weil sie damals eben noch nicht üblich war in den Gärten.
Das heißt, Sie halten sich wirklich ganz streng an diese Vorgaben, auch was Düngen und Wechselnutzung und so weiter angeht?
Wir halten uns sehr streng daran, was die Pflanzen angeht, die wir da hinstellen. Wir bemühen uns auch darum, alte Sorten zu finden, also tatsächliche Pflanzen, die damals theoretisch schon hätten angebaut werden können. Also zum Beispiel die Erdbeere, die wir im Garten haben, ist die berühmte Mieze Schindler, die man im Geschäft nicht kaufen kann, weil sie nicht lang genug hält, aber hervorragend schmeckt. Und so suchen wir immer wieder nach Sorten, eben die es damals schon gab. Was das Düngen angeht, das ist der einzige Punkt, wo wir etwas abweichen, weil die Düngstoffe, die damals verwendet wurden, nicht so ganz schön sind und die wollen wir nicht unbedingt im Garten haben. Also das ist der einzige Punkt, wo wir uns nicht streng an die Regeln halten.
Sie haben ja auch nicht den Druck im Nacken, dass es dann reichen muss für eine vierköpfige Familie über den Winter. Wofür reicht es denn heute noch, was Sie aus dem Garten tragen, Herr Räuber?
Das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Also meine Frau und ich, wir haben eine Gemüsekiste, die wir immer einmal in der Woche beziehen. Und die können wir dann längere Zeit abbestellen, so dass wir so ab Mitte, Ende Mai bis, ja, weiß ich nicht, September oder sowas, diese Gemüsekiste nicht bekommen und dann eben aus dem Garten uns versorgen. Und darüber hinaus gibt es wirklich dann eben Besucher, die Gemüse bekommen oder Obst mitnehmen oder Nachbarn. Da tauschen wir dann tatsächlich mal eine Zucchini gegen einen Salat oder sowas. Die dürfen das ja anbauen. Und es ist schon tatsächlich eine Menge Ertrag. Und die Bäume in unserem Garten sind auch noch relativ jung. Da wird sich auch noch ein bisschen was ändern, dass dann irgendwann mehr rauskommt. Aber es ist tatsächlich schwer zu sagen, wie lange man jetzt damit auskommen wird.
Aber es fällt ordentlich was ab. Das klingt ja schon gut. Jetzt haben wir ja im Moment wirklich keine Not an Lebensmitteln, Krisenstimmung aber sehr wohl. Was bedeutet für Sie oder auch die anderen Freiwilligen die Gartenarbeit im Moment in dieser etwas speziellen Zeit?
Also für mich speziell ist es so, dass ich nicht arbeiten darf im Moment und theoretisch dann sehr, sehr viel zu Hause wäre. Und der Garten ist da ein willkommenes Ziel, dass ich meine Sachen zusammenpacke und mitnehme, was neu in den Garten soll und dann eben dorthin gehe und arbeite. Und für mich ist das auch sehr schön, dass ich da eben planen kann und sagen kann, ja, jetzt ziehe ich diese Pflanze vor und dann kommt sie ins Frühbeet und dann kommt sie ins Beet und dann wissen kann, das geht jetzt Richtung September oder sowas, das wächst dann irgendwann. Das ist so ein Ausblick in die Zukunft, das finde ich ganz schön.
Da gibt einem das Gemüse auch Kraft.
Ja, ein bisschen auch Hoffnung tatsächlich.
Und mit Ausblick in die Zukunft kann man auch noch hinzufügen, dass Sie dann sehr wohl auch mit der Ernst-May-Gesellschaft nicht nur auf die Siedlung oder über die Siedlung Führungen anbieten, sondern auch über Ihren Garten.
Ganz genau.
Wenn man also, das dann wieder machen darf.
Genau, wir hoffen, dass das bald so ist, dass wir den Garten wieder öffnen können, dass Menschen gucken können, beziehungsweise dann zu den Führungen kommen. Dann erklären wir das nochmal detailliert, wie das alles war und wie es gedacht war.
Jens Räuber, einer der Freiwilligen, der im Frankfurter Norden eine Selbstversorgerparzelle nach den Vorgaben von 1928 pflegt. Vielen Dank. Grün, 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 Glück im Garten, der Tag in HR2 Kultur. Man will es kaum glauben, aber es finden sich Hobbygärtner im Schrebergarten, mit denen man nie gerechnet hätte, auch ohne Corona-Krise. Zum Beispiel der deutsche Schriftsteller und Kolumnist russischer Abstammung Wladimir Kamina. Er kann nicht nur Russendisco, er kann auch Garten, obwohl er es erst gar nicht wusste, denn die Idee zum Garten kam von seiner Frau.
Im kaukasischen Obstgarten zwischen Kirsch- und Aprikosenbäumen verlief ein beträchtlicher Teil der Kindheit und Jugend meiner Frau. Diese landwirtschaftliche Seite ihrer Biografie, die Erinnerungen an Omas Garten, ihre Wünsche und Träume, die mit diesen Erinnerungen verbunden sind, sowie meine absolute Unkenntnis in Sachen Gartenarbeit und mein grenzenloses Vertrauen in das wirtschaftliche Treiben meiner Frau innerhalb der Familie, trugen dazu bei, dass wir uns eines Tages beim Bezirksverband der Kleingartenkolonie Glückliche Hütten anmeldeten. Unser Ziel war es, einen Schrebergarten in der Nähe unseres Hauses zu ergattern. Alle Freunde und Bekannten, denen wir davon erzählten, lachten uns aus. Sie räumten uns keine Chance ein, in das letzte Bollwerk des deutschen Spießers, die Kleingartenkolonie, einzudringen. Die glücklichen Hütten sahen wie eine gut geschützte Burg aus. Die Lauben waren mit hohen Zäunen und reichlich Stacheldraht gesichert und große Hunde hielten an den Gärten Wache. Mit ein paar Kanonen auf den Dächern konnte diese Anlage problemlos gegen jede feindliche Armee der Welt bestehen. Von weitem schienen die Gärten leer, doch wenn man sich einem Grundstück näherte und über den Zaun schaute, sah man sofort das Hinterteil des Besitzers über den Beeten schweben.
Wladimir Kamina, mein Leben im Schrebergarten, noch ist er nicht drin. Fortsetzung folgt. Im Garten liegt nicht nur das Glück, es kann uns auch Weisheit und Demut übermannen, sogar im Umgang mit den gärtnerischen Niederungen der Bepflanzung. So ist es Rainer Dachselt ergangen.
Das Zupfen des Giersches. So klingt es, wenn der Gärtner sinnlos gegen das Unabänderliche ankämpft. Den Giersch. Denn der wächst wo und wie und wann er will. Der Törichte reißt und hackt und gräbt, bis er keuchend umfällt. Und schon ist der Giersch wieder da. Der Weise aber lächelt und beginnt zu zupfen. Ein Blättchen nach dem anderen landet in der Schüssel und dann im Topf oder der Pfanne, wo der Giersch dem Spinat durchaus ebenbürtig ist. Das Zupfen des Giersches weist den Weg vom Krieg zur friedlichen Koexistenz. Das Hegen des Grünen. So klingt es, wenn der Gärtner versucht, eine Illusion herzustellen. Rasen. Denn nicht alles, ja sogar eher das Wenigste, was grün ist, ist Gras. Sondern viel häufiger Klee, Löwenzahn und Moos. Also weg damit und nachsäen, nachsehen, denkt der Törichte, bis er vor Anstrengung umfällt. Der Weise dagegen freut sich an der Vielfalt, bis sie ihn mit Gänseblümchen und Vergissmeinnicht erfreut. Dann aber lächelt er kalt und mäht, damit ein paar Tage lang alles in einheitlichem Grün erstrahlt, bis zum nächsten Gänseblümchen. Das Hegen des Grünen weist den rechten Weg zwischen Buntheit und Leitkultur. Das Fortlassen der Birne. So klingt es, wenn der Gärtner darauf versessen ist, von der verbotenen Frucht zu naschen, der Birne. Denn die ist eigentlich immer besessen vom bösen Birnengitterrost, der vom bösen Wacholder des bösen Nachbarn herüberweht. Der Törichte spritzt dann und spritzt, bis die eigenen Birnen unter die höchste Risikoklasse der Gefahrenstoffverordnung fallen. Oder er versucht, sämtliche bösen Nachbarn davon zu überzeugen, ihre bösen Wacholdersträucher abzuhacken. Der Weise dagegen seufzt und pflanzt statt der Birne noch einen Apfelbaum. Das Fortlassen der Birne lehrt den Verzicht auf undurchsetzbare Ansprüche in einer multipolaren Welt.
Geht auch ohne Qigong. Seine Weisheit hat sich Rainer Dachselt im Garten ergraben. Jetzt wissen wir's. Dr. Svenja Flass-Pöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, zurzeit in Ihrer Datsche. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Machen Sie auch Ihren Frieden mit dem ein oder anderen Kraut im Kleingarten, was Sie vorher gestört hat?
Also ich würde es eher ein bisschen anders formulieren, da wir jetzt so viel Zeit hier verbringen, nämlich eigentlich schon seit Mitte März hier sind und jeden Tag und immer, haben wir, würde ich sagen, den Garten zum ersten Mal einigermaßen im Griff. Ansonsten war es tatsächlich so, dass wir dazu gezwungen waren, mit dem Hirschkot zu existieren. Aber ich finde es eigentlich gerade ganz schön, dieses Gefühl.
Sie sind vorübergehend in Ihre Datsche gezogen, haben gerade gesagt, schon einige Wochen dort, wie der Kleingarten ja in Berlin genannt wird. Fühlen Sie sich dort irgendwie sicherer vor dem Virus oder vor dem Wahnsinn der Gesellschaft?
Ja, definitiv. Also das ist schon, ich meine, es ist ein Kleingarten, es ist keine Villa, ja, aber es ist schon ein großer Luxus, hier zu sein, weil man das Virus doch über weite Strecken des Tages komplett vergisst. Die Kleingartenanlage, in der wir unsere kleine Datsche haben, die ist noch weitgehend leer und man bewegt sich hier tagsüber eigentlich allein und man muss nicht aufpassen, was man anfasst. Die Kinder können sich frei bewegen und ich habe es ehrlich gesagt in der Stadtwohnung überhaupt nicht mehr ausgehalten, weil man sich draußen nicht frei bewegen kann. Die Parks sind absolut überfüllt. Da kann man die Kinder eigentlich auch nicht laufen lassen. Es ist tatsächlich vor allem wegen der Kinder. Und dieses Gefühl, dass man draußen laufen kann, dass man gärtnern kann, dass jeder auch vor sich hin werkeln kann, das ist schon sehr befreiend, muss ich sagen.
Also einerseits Freiheit, andererseits auch Sicherheit gibt Ihnen im Moment dieser Raum. Dieser Begriff Datsche stammt ja aus der DDR-Zeit. Hat auch genau dieses Freiheitsgefühl Sie damals schon so wertvoll gemacht, diesen Fluchtpunkt?
Ja, sicherlich. Also unser Garten hat auch wirklich eine sehr interessante Geschichte. Der stammt aus den 1926er Jahren, ist also schon sehr, sehr alt. Und unsere Vorpächter waren eben DDR-Bürger. Also tatsächlich liegt dieser Garten eben in Ost-Berlin. Und die Vorpächter haben in den Ende der 50er Jahre auch lange in diesem Garten gelebt, als in der DDR Wohnungsnot herrschte. Und natürlich war der Garten auch eine Möglichkeit, sich gut und gesund eben auch selbst zu ernähren.
Das ist ja auch jetzt aktuell in Berlin wegen Wohnungsnot und Mietwucher ein Thema, das viele eigentlich gerne dauerhaft in ihren Kleingärten oder in ihren Datschen wohnen würden. Wenn Sie sich jetzt umschauen, Sie haben gesagt, es ist noch recht leer, aber wird denn Ihre Anlage vor allen Dingen für Erholung, Entspannung oder vielleicht auch für Selbstversorgerbemühungen genutzt?
Vor allem tatsächlich zur Erholung und Entspannung. Aber man ist ja als Kleingärtner auch wirklich gezwungen, qua Satzung Gemüse anzubauen. Also man kann da sich nicht einfach nur in die Hängematte legen, sondern jeder hat einen Gemüsegarten und muss einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtfläche wirklich auch bewirtschaften. Und das ist aber auch wunderbar, weil man auf diese Art und Weise wirklich nochmal sehr vieles lernt, also über Fruchtfolgen, über Wechselwirtschaft und so weiter. Das ist schon, finde ich, sehr bereichernd.
Und da würden Sie auch eine philosophische oder gesellschaftliche Dimension drin sehen? Wenn Sie von der Wechselwirtschaft sprechen, hat man ja im Moment das Gefühl, das könnte gar nicht aktueller sein.
Ja, genau. Das ist ein sehr interessanter Begriff eigentlich, den dann auch Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, aufgegriffen hat, um auf etwas ganz Bestimmtes hinzuweisen. Also Wechselwirtschaft, damit meint man tatsächlich, man hat nur eine ganz bestimmte kleine Fläche zur Verfügung und man baut auf dieser Fläche eben unterschiedliche Folgen von Gemüse, von Obst an. Oder man lässt auch bestimmte Sorten koexistieren und wechselt die dann aber eben in den Rhythmen des Jahres auch aus. Und in gewisser Weise, und das macht Kierkegaard, sagt er, gilt das ja auch für uns, wenn wir nur ganz bestimmte Räume zur Verfügung haben, also quasi nicht mehr Raum, nicht einfach irgendwie beliebig irgendwo hin können, sondern wir müssen jetzt in einem bestimmten Raum bleiben und den kann man eigentlich auf dieselbe Art und Weise auch nutzen. Und das ist ja gerade genau unsere Situation. Wir sind eben wirklich zurückgeworfen auf bestimmte Privaträume, denen man sich oder die man sich möglicherweise auch mit anderen Menschen teilen muss. Und da geht es einem nicht viel anders als dem Gemüse gewissermaßen. Man muss sich irgendwie arrangieren und möglicherweise auch nacheinander bestimmte Räume besetzen.
Ja, wir haben ja sogar eine Begrenztheit des öffentlichen Raumes, weil wir eben im Moment nicht in den Zug oder ins Auto oder in den Flieger steigen können.
Richtig, richtig. Das ist eine unglaubliche Einschränkung, die ich jetzt hier in diesem Garten zwischendurch auch einfach vergessen kann. Das ist wirklich ein großes Privileg und deshalb möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man sich wirklich sehr dafür hüten muss, diese Situation jetzt zu romantisieren. Dazu ist man immer wieder verführt, gerade wenn man das Glück hat, da jetzt irgendwie im Freien sein zu dürfen. Aber das ist erstmal eine Krise, die wirklich Existenzen zerstört. Viele Menschen sitzen eben auch in beengten Räumen aufeinander, die häusliche Gewalt nimmt zu. Also das muss man ganz, ganz deutlich sehen.
Dr. Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und zurzeit in der Datsche in Berlin. Vielen Dank. Grün, 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 Glück im Garten, der Tag in HR2 Kultur. Folgen wir noch einmal Wladimir Kamina, der sich wegen seiner Frau in einer Kleingartenanlage angemeldet hat, bislang aber nur über den Zaun schaut.
Sie krochen über ihre Erde, sie pflanzten ein, sie pflanzten aus, gruben, hackten, bewässerten ihren Rasen oder steckten einfach wie Strauße den Kopf in die Erde, wenn sie Fremde bemerkten. Wenn man über den Zaun grüßte, grüßten sie nicht zurück, als wollten sie sagen, ihr werdet auf euren Platz an der Sonne in dieser Kolonie lange warten müssen, nämlich mein langes Leben lang. Denn alles, was ihr hier seht, jeden Millimeter Erde haben wir mit Schweiß, Blut und Tränen begossen und zu dem gemacht, was es heute ist, ein Buddelkasten für Erwachsene, die mit ihrer Freizeit in der Großstadt nichts anfangen können. Ich fand diese Kleingärtnerhaltung stets lächerlich. In der Großstadt Moskau aufgewachsen, hatte ich nie die geringste Neigung zur Gartenarbeit verspürt. Auch die Vorstellung einer eigenen Ernte ließ mich kalt. Das Obst aus dem vietnamesischen Gemüseladen an der Ecke schmeckte mir gut genug. Meine Frau aber war anders gestrickt. Die Erinnerung an den ersten grünen Pfirsich, den sie vor 20 Jahren im Garten ihrer Oma vom Baum holte, ist in ihrem Kopf fest stecken geblieben. Obst, das nicht aus der Kaufhalle, sondern von Bäumen kommt, blühende Kirschen, Apfelbäume, Natur, träumte sie. Ich unterstützte sie in ihren Träumen, hoffte aber insgeheim, dass wir den Garten nicht bekämen.
Wohl dem, der einen Garten hat, Wladimir Kamina will dem Wunsch seiner Frau folgend jetzt auch einen, später mehr. Wer keinen hat, der ist allerdings nicht verloren, denn in öffentlichen Parks und Gärten lässt sich vieles ebenso erleben wie im eigenen Garten. Nur gärtnern kann man nicht. Muss man aber auch nicht. Das tun andere. Bevor ich mit einem Landschaftsarchitekten darüber spreche, wie solche Parks und Gärten angelegt werden, hören wir von Jutta Nieswand, wie sie in Zeiten von Corona genutzt werden.
Im Grüneburgpark in Frankfurt scheint die Sonne. Und die Menschen tummeln sich hier, immer bedacht darauf, Abstand zu halten, wie es die Regeln in Corona-Zeiten vorschreiben. Sandra Restrepo hat mit ihrer 7-jährigen Tochter kurz Halt gemacht. Die beiden sind mit dem Rad unterwegs.
Das ist die einzige Möglichkeit, um aus dem Homeoffice, Homeschooling rauszukommen. Weil wir sind jetzt natürlich die ganze Zeit zu Hause und da fällt uns schon die Decke auf den Kopf. Und ich merke einfach, dass wir zu viel rumsitzen. Etwas Grün sehen, das ist wichtig für uns.
Ab ins Grüne in Zeiten von Corona, das macht auch Alex Garkovic im Frankfurter Grüneburgpark. Von Beruf ist er Krankenpfleger und kommt in seiner Freizeit gern hierher.
Man kann jetzt die Natur mehr genießen als sonst. Und man merkt auch, dass viele Menschen jetzt hier draußen sind, mehr als sonst. Also die joggen hier, machen Sport. Das sollten wir eigentlich ein bisschen früher sehen, dass man die Natur schon ein bisschen mehr respektieren soll.
Nur ein paar Meter weiter hat sich Thomas Hilsen auf eine Parkbank gesetzt. Sein 14 Monate altes Enkelkind ist gerade eingeschlafen. Er selbst ist Fitnesstrainer in Hamburg, hat dort aber im Augenblick nichts zu tun. Deshalb entlastet er gerade die Eltern des Babys, die im Homeoffice arbeiten.
Also der Park ist ja unheimlich groß. Jetzt kommt natürlich das Wetter dazu. Ich würde sagen, dieses Slowdown, diese Ruhe letztendlich, mir gefällt das. Dieses mal alles etwas weniger Verkehr. Hier kreisen jetzt nicht dauernd die Flugzeuge rum, obwohl das auch schön ist anzugucken. Alles etwas besinnlicher und das genieße ich halt.
Zwar kann man sich jetzt nicht mit Freunden verabreden, um in den Park zu gehen, sagt Viktoria Kohl. Doch für sie als Hundebesitzerin ist klar.
Trotzdem gehe ich jeden Tag mit meinem Hund 3-mal riesige Spaziergänge, um halt so lang wie möglich draußen zu sein und die Sonne zu genießen. Und ich merke auch, dass ich um einiges längere Spaziergänge mache als sonst, nur um halt ja, so lange wie möglich draußen zu sein. Das tut mir gut, tut meinem Hund gut.
Ganz vereinzelt sitzen auf der Wiese auch Menschen stets im großen Abstand zueinander. Unter ihnen ist auch Flugbegleiterin Rebecca Friedrich, die aber derzeit beruflich kaum zum Einsatz kommt. Da tut ihr der Park einfach gut.
Normalerweise bin ich jeden zweiten Tag hier joggen. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich jetzt mein Buch mitgenommen und setze mich hier mal ein paar Stunden gemütlich hin. Also 1-2 Stunden Sonne tun doch jetzt echt mal ganz gut, ja. Vitamin D, die Luft, die Geräusche. Das einfach hier sitzen und mal so ein bisschen die Natur auf sich wirken lassen und nicht immer nur in seinem Zimmer sitzen.
Derweil tollt Roman Schwakiewicz mit seiner 9-jährigen Tochter über die Wiese. Eigentlich wären sie mit der ganzen Familie jetzt im Urlaub in Südeuropa. Doch der musste leider ausfallen. Also werfen sie auf der Wiese eine Frisbee hin und her.
Es ist schön, es ist einfach ein Luxusgefühl, weil das verbessert die Stimmung signifikant. Die Kinder haben deren Auslauf, haben auch deren Spaß. Perfekt. Es ist das Beste, was wir aus dieser Situation rausholen können.
Natürlich bemühen sich alle Parkgänger darum, anderen nicht zu nahe zu kommen. Sandra Restrepo mit ihrer 7-jährigen Tochter auf Radtour meint dazu.
Jetzt bei schönem Wetter gerade ist es natürlich nachmittags doch relativ voll. Und das wollen wir auch ein bisschen vermeiden. Wenn zu viel los ist, dann spazieren wir doch eher vorbei und machen halt einen längeren Spaziergang oder eine längere Fahrradtour dann.
Jutta Nieswand war für uns im Park. Albrecht Schaal ist Inhaber von Grünhoch 3 und Landschaftsarchitekt und an der Gestaltung Frankfurter Parks beteiligt. Guten Tag, Herr Schaal.
Guten Tag, guten Tag.
Wird die Funktion der Parks in der Krise, wie gehört, besonders sichtbar?
Ja, in der Krise, die wir im Moment durchleben, wird der Effekt von Parks im besonderen Sinne eigentlich sichtbar. Nicht nur, wie es in den letzten Jahren immer mehr hochkam als im Bereich Klimaschutz, sondern jetzt ist es eigentlich auch ganz praktisch nochmal für die Menschen eigentlich mehr da, die in den Wohnungen sitzen, die nicht raus können. Und jetzt haben sie plötzlich Flächen vor der Tür, die sie benutzen können, wo sie sich aufhalten dürfen. Und das ist doch ganz wunderbar.
Das heißt, Sie als Planer reiben sich die Hände und sagen, ja, jetzt hat geklappt. Genau so haben wir es vorgesehen. Das heißt, es ist diese soziale Funktion ist ja auch vor allen Dingen in so Städten wie Frankfurt auch im Fokus bei der Stadtplanung. Heutzutage, war das denn schon immer so?
Also die Parks, die Frankfurt heute hat in der Innenstadt, die sind alle sozusagen historisch gewachsen. Das sind ganz wenige bis vielleicht auf den Park im Bereich von, vom, wie sagt man denn da schnell, vom Hafenpark, genau. Der ist neu dazugekommen, aber sonst sind die Parks halt historisch gewachsen. Das waren früher meistens Privatparks. Frankfurt hatte ja kein Königshaus und kein Herrscherhaus, sondern das waren dann eigentlich von Bethmanns, von anderen Familien aus Frankfurt waren das die Privatgärten, die dann in den öffentlichen Besitz eigentlich irgendwann übergegangen sind, ja.
Da spielte aber die soziale Funktion nicht vordergründig eine Rolle. Das waren ja keine öffentlichen Gärten, wie Sie sagen, ne?
Nee, aber die Stadt hat die Parks dann gerne übernommen oder gekauft von den Privatleuten. Vor dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg ist das ja auch vieles passiert. Nicht nur im Bethmann-Park. Und ja, das war schon auch mit der Absicht, dass man der Stadt, die ja immer mehr wuchs und wo auch die sozialen Probleme zunahmen, die Enge, die Altstadt, das war ja ein Riesenproblem schon früher. Und hat man einfach gedacht, da müssen wir den Leuten auch was bieten. Und es war schon dann auch in der Stadtplanung ein glücklicher Zufall, dass die Parks dann eigentlich auch in die öffentliche Hand dann gekommen sind eigentlich, ja.
Sie betreuen gerade, Herr Schaal, die Erneuerung zweier Frankfurter Parks, unter anderem den Bethmann-Park, von dem Sie gerade schon gesprochen haben. Ist denn so eine Metamorphose von einem Privatgarten zu einem öffentlichen Park ein großer Schritt? Macht das einen großen Unterschied auch in der Gestaltung? Wie sieht auch so eine Erneuerung aus?
Ja, also die Gestaltung ist natürlich in einer öffentlichen Grünanlage komplett anders als in einem privaten Park. Da brauchst du viel mehr Bänke. Die Wege müssen breiter sein, die Beete. werden auch dann natürlich auch oft mal missbraucht. Klar, im Privatgarten achtet jeder auf seine Tulpe, die er gepflanzt hat. Da kommt ja kein anderer und reißt sie dann raus. Das ist halt in einem öffentlichen Park kann man so ganz feine und aufwendige Beete dann vielleicht manchmal auch nicht mehr machen. Es sei denn, man hat wie im Bethmann-Park Gärtner vor Ort, die dann auch wirklich aufpassen, dass dann die Leute keinen Quatsch machen. Ja.
Aber der Fokus ist natürlich dann stärker auf den Menschen. Also wie Sie sagen, man braucht Bänke oder Aufenthaltsflächen. Gibt es denn auch diesen grundsätzlichen Unterschied schon zwischen Volksparks und zum Beispiel also so richtigen Lustgärten, gestalteten Gärten wie barocken Gärten?
Gut, die Volksparks waren ja dann im 19. Jahrhundert aufgekommen. Frankfurt hat ja auch einige davon, den Ostpark, den Lorpark, den Huhlpark, um einfach Platz zu schaffen für die Bevölkerung. Also die wurden dafür angelegt, ganz anders als jetzt die innerstädtischen Parks oder der Grüneburgpark oder sowas. Das waren ja alles wirklich diese Herrschaftsparks, und Volksparks wurden extra für das Volk angelegt mit weiteren Rasenflächen, mit, ja, da ging es eigentlich immer um Bewegung und auch, dass man sich in der Stadt auch sportlich betätigen kann. Ja.
Jetzt reden wir natürlich überwiegend von Frankfurt, weil gerade da Sie auch im Moment arbeiten, aber wie ist es denn in anderen Städten? Es gibt ja Städte, die haben sehr viel weniger Grün zum Beispiel als Frankfurt, oder kleine Städte, brauchen die solche Parks gar nicht?
Also eine kleine Stadt, die ist ja dann damit gesegnet, dass man dann auch schneller im Umland bis in dem Umfeld der Stadt. Frankfurt ist ja mit 20 Kilometer Durchmesser so, dass man, wenn man jetzt raus möchte und man hat nur den Grüngürtel oder den Volkspark Niddatal oder andere umliegenden Flächen, dann ist man halt da schon ganz schön lange unterwegs. Deswegen ist es gut, dass das auch in der Innenstadt sich verteilt, und in kleineren Städten stellt sich das Problem oft nicht. Eigentlich ist das Thema wirklich ein Thema von großen Städten, von Metropolen, und da zeigt sich halt wirklich der Unterschied zwischen Metropolen wie das krasseste Beispiel ist ja eigentlich Los Angeles. Da gibt es praktisch keine Parks in der Stadt. In New York gibt es nur den Central Park. Die haben halt da auch wirklich ein Problem jetzt. Und wir haben halt viele kleine, wo sich das auch verteilt. Das ist wirklich eine Chance, die Frankfurt da hat und andere Städte hier jetzt in Mittelhessen oder in Südhessen. Ja.
Die Bedeutung der Parks in Städten wie Frankfurt, aber auch in anderen Städten für die Stadt und für die Bevölkerung. Albrecht Schaal, Landschaftsarchitekt bei Grünhoch 3. Vielen Dank. Grün, 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 Glück im Garten, der Tag in H2 Kultur. Und ein letztes Mal begleiten wir Wladimir Kamina auf Parzellensuche, getrieben von seiner Frau.
Die Leiterin der Aufnahmestelle des Kleingartenvereins, Frau Engel, machte mir Hoffnung. Auf unsere Frage nach den durchschnittlichen Wartezeiten sagte sie, das könne Jahre dauern. Die glücklichen Hütten waren voll und niemand hatte die Absicht, seinen Buddelkasten unseretwegen aufzugeben. Wir werden natürlich nicht wie diese Verrückten jedes Gräslein persönlich umgraben, träumte meine Frau weiter. Wir werden uns hübsche Gartenmöbel besorgen und eine Grillanlage im Garten aufstellen, dann Freunde einladen, zwischen den Rosen sitzen und feiern. Und im August werden wir das Obst ernten und Konfitüre einkochen. In ihrem Traum saß sie bereits mit einem großen Hut im Garten, drumherum summten die Hummeln und die Erde blühte vor ihren Füßen. Ihr Optimismus in dieser Sache gab mir zu denken. Ich wusste aus Erfahrung, wenn meine Frau sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wurde es früher oder später Realität. Olga hatte im Obi-Katalog bereits die Gartenmöbel gefunden, die zu unserem nicht existierenden Grundstück passten. Was soll's, dachte ich. Ich weiß von Schriftstellern, die ihre Werke im Wald geschrieben haben, auf einem Schiff, sogar auf einem Eisberg. Man kann bestimmt auch in einer Schrebergartenkolonie gut leben und arbeiten. Hauptsache, es gibt dort eine Steckdose.
Und dann hat er geschrieben, Wladimir Kamina, Mein Leben im Schrebergarten. HR2 der Tag. Vom Gärtnern down to earth mit schmutzigen Fingern im Schrebergarten über Entspannen im Volkspark landen wir nun endgültig im Lustgarten, im klassischen historischen Park. Genauer im Prinz-Georg-Garten in Darmstadt. Eine Anlage typisch für das Rokoko mit Rasenflächen, Rabatten, Fontänen und Sonnenuhren. Angelegt Mitte des 18. Jahrhunderts. Stefanie Blumenbecker war für uns dort.
Rittersporn, Lavendel, Ziersalbei, Stockrosen, Tagetes, alles bewässert von Sprenkelanlagen, die vor sich hinzischen. Ein Springbrunnen in der Mitte des Gartens gurgelt auf aufsehenerregende Weise. Hierher kam der Darmstädter Hof, um sich zu entspannen.
Früher befand man sich ja am nördlichen Rand der Stadt. Also es war wirklich außerhalb der Stadtmauern. Man wollte das Ländliche darstellen hier. Ja? Man wollte sich nicht mehr zu Schau stellen, hat sich hier eben ein bisschen zurückgezogen und wollte seine Macht nicht mehr so darstellen, wie es eben zurück zur Zeit des Barock war.
Tatsächlich hat der Garten etwas Lauschiges. Das Ländliche ist natürlich gebändigt und in Form gebracht. Die Wege folgen gekreuzten Symmetrieachsen. Die Farben der Blumen folgen einer bewusst gesetzten Komposition. Hier in Rot, Gelb, Orange, dort drüben dann in Blau, Grün und weißen Tönen. Alles fügt sich harmonisch zusammen und ist doch etwas ungewöhnlicher als die meisten höfischen Gärten. Denn tatsächlich wächst zwischen den blühenden Stauden Gemüse.
Das ist Lauch, ja. Ist selten, aber es ist allein auch vom Farbenkontrast immer wieder schön zu sehen. Auch ja, wenn man hier drüben auf die Seite guckt mit dem Sellerie, das Grün vom Sellerie, dieses satte Grün. Salate, die jetzt zum Teil schon schießen, aber auch das gibt immer wieder ein schönes Bild.
Das stimmt. Man entdeckt hier die Schönheit des Gemüses. Zu früheren Zeiten dienten die Nutzpflanzen auch einem ganz praktischen Zweck. Sie kamen direkt in die Küche, frischer ging es kaum. Und die höfische Gesellschaft konnte sich dem schlichten, dem arkadischen Glück ganz verbunden fühlen. Dabei sieht der Garten noch nicht lange wieder so aus wie zur Zeit des 18. Jahrhunderts. Andreas Witzel.
Wir haben die Beete neu gestaltet. Letztendlich war das so, dass die Obstbäume, die jetzt in den Rabatten stehen, noch nicht alle gesessen haben. Die Beete, die wir in den Parterren sehen, mit Kräutern und Gemüsebeeten, die gab es noch nicht. Das war alles noch Rasen. Mitte der 90er fing das an und eben nach alten Zeichnungen und Texten wurde probiert, den Garten wieder so zu gestalten, wie er eben zur Zeit des 18. Jahrhunderts möglicherweise ausgesehen hat.
Auch das ist Restaurierung, nicht die eines Gemäldes oder Gebäudes, sondern eines lebendigen Stückes Kulturgeschichte. Das wächst und lebt, alles natürlich rein biologisch, ohne Pestizide, zum großen Teil mit selbstproduziertem Dünger, eigenem Kompost und eigener Erde. Der Prinz-Georg-Garten in Darmstadt versucht, eine Kreislaufwirtschaft zu vervollkommnen. Auch die Setzlinge, für die bis zu 30.000 Pflanzen, die im Frühjahr in die Erde kommen, werden zum großen Teil selbst gezogen. Die Früchte des Gartens übrigens, die Äpfel und Birnen, die Pfirsiche und Renikloden, die Süßkirschen und Kräuter, all das kann man hier auch einkaufen, allerdings nur mittwochs und freitags. Und im Herbst gibt es für alle Gartenfreunde ein besonderes Fest. Dann werden die Beete abgeräumt und die wunderbaren alten Staudensorten abgegeben. Eine bessere Gelegenheit, seltene Pflanzen für den eigenen Garten zu erwerben, dürfte es kaum geben.
Auch ein Kleinod für Corona-Zeiten. Der Prinz-Georg-Garten in Darmstadt ist weiterhin zu den üblichen Zeiten geöffnet. Das ist so ein Garten, den man sich als wunderbare Filmkulisse oder Inspiration für ein literarisches Gartenglück vorstellen könnte. Dr. Uwe Witsch, Doktor-Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker und unter anderem mit einer Buchkolumne im Fokus zu lesen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Auch wenn wir bis hierhin vorwiegend über die Hardware im Garten gesprochen haben, klang doch immer auch das Metaphysische am Garten und am Gärtnern durch in der Sendung. Hat der Garten neben den Aspekten der Versorgung schon immer eine philosophische Dimension?
Unbedingt. Also schon von Cicero ist uns der Satz überliefert, wer einen Garten hat und eine Bibliothek, dem wird es an nichts fehlen. Also diese beiden Dinge, das sich Ergehen im Garten und das Lesen, und damit das Ergehen des Geistes, das gehört zusammen von Anfang an.
Dabei wusste der noch gar nichts von Corona und den Ausgangsbeschränkungen. Für welche wichtigen Motive steht denn der Garten in der Literatur?
Also in der Literatur würde ich sagen, ich meine, es gibt unendlich viele Bedeutungen des Gartens, aber drei Motive sind ganz wichtig. Das ist einerseits das Paradies, also der Garten Eden. Das ist zum anderen der Garten als Rückzugsort. Und schließlich das Liebesnest. Die Dinge gehen natürlich ein bisschen ineinander über. Ich kann das mal kurz erklären. Also das Paradies, das ist ja klar, das ist ein Garten. So hat man sich das vorgestellt. Das ist so die gebändigte Natur, die menschengemachte Ideallandschaft, Arkadien. Das war das Paradies oder ist das Paradies in der Literatur immer wieder gewesen. Und in gewisser Hinsicht auch so das bessere Jenseits, der bessere Ort, als das in die böse Welt sein kann.
Und die dunkle Verlockung, die im Buch der Bücher ja schon auch zu lesen ist im Garten Eden, die spielt dann in der weitergehenden Literatur gar nicht so eine große Rolle?
Naja, also mir fällt jetzt ein Bild ein, das im Städel zu sehen ist hier in Frankfurt. Es ist aus dem 14. Jahrhundert von einem
von einem namenlosen oberrheinischen Meister. Der hat das sehr schön gemalt, ein Mäuerchen, da drin ein Garten und die Leute da drin lassen es sich sehr gut gehen. Das ist quasi das Paradies. Und unten rechts in den Winkel des Bildes hat er einen kleinen toten Drachen gemalt. Ein Drachen ungefähr so groß wie ein Pudel, so muss man sich das vorstellen. Der streckt alle Viere von sich und der ist quasi die dunkle Macht, die im Paradies natürlich keine Macht mehr hat und deshalb nur tot dargestellt werden kann.
Das zweite Motiv, sagten Sie, ist der Rückzugsort.
Das ist der Rückzugsort, das ist ein ganz beliebtes Motiv, auch schon seit der Bibel. Jesus im Garten Gethsemane, der nochmal betet und Einkehr hält mit sich selbst, bevor die Häscher ihn holen. Das ist natürlich auch gerade wichtig in den Zeiten der Seuche. Giovanni Boccaccio hat das in seinem Decameron aufgegriffen, im 14. Jahrhundert ebenfalls. Das sind 100 Novellen, in denen 10 Menschen, also 7 Frauen, 3 Männer, die erzählen sich Geschichten, während sie in einem Garten vor Florenz versuchen, vor der Pest sich zurückzuziehen. Das ist das typische Motiv des Rückzugsortes, der eben mit Isolation und auch Abgrenzung zu der Umwelt zu tun hat. Und schließlich das Motiv des Liebesnestes, das ist eigentlich auch ein ganz vertrautes Motiv in der Literatur, der Garten der Lüste, das klang ja eben auch schon mal an, von Hieronymus Bosch gemalt. Im Garten, das ist die soziale Abgeschiedenheit, da ist vieles erlaubt, was sonst in der Gesellschaft eben nicht erlaubt ist. Sehr schön hat das Goethe aufgegriffen in seinem Roman Wahlverwandtschaften. Da geht es letztlich in dem Roman auch um die Gestaltung eines Parks, also eines großen Gartens. 2 Paare sind damit unter anderem beschäftigt und verlieren sich in Liebeswirren, die fast, natürlich nur fast, bis zum Partnertausch reichen. Das wäre natürlich nur im Garten möglich gewesen.
Und der Garten gibt aber auch eine Menge her für die Lyrik. Also dieses, was Sie jetzt beschrieben haben an Bildern und an Inspirationen, findet sich nicht nur in den Romanen und in der Prosa.
Das ist eigentlich gerade in der jüngeren Zeit, so in den letzten 100, 200 Jahren, ist die Lyrik da sehr wichtig für den Garten, weil der Roman, die Prosa, ist nicht so sehr interessiert an der Idylle. Und die Idylle, die stellt sich durch den Garten eben fast immer automatisch her. Und in der Lyrik lässt sich das eher mal machen. Bei Stefan George, komm in den totgesagten Park und schau, das ist so eine ganz berühmte Anfangszeile eines Gartengedichtes. Allerdings hat auch da die Moderne jetzt so ihren Einbruch genommen und ein Gartengedicht von Sarah Kirsch zum Beispiel beginnt natürlich damit, dass sie die Mühsal des Gärtners beschreibt, also der schmerzende Rücken und die Sonne, die auf den Rücken brennt.
Aber gemeinhin gehört das Unbändige, das Bedrohliche der Natur nicht in den gepflegten Garten, sondern die Naturgewalten gehören eher in die wilde Natur, außer bei einem Genre.
Ja, und das ist natürlich der Kriminalroman.
Genau. Oder auch der Film.
Der Mörder ist immer der Gärtner. Also nicht der Gärtner als Schauplatz des Mordes, aber der Gärtner, der hat es halt faustdick hinter den Ohren und der tut nur so, als wäre er jemand, der die Natur pflegt, sondern im Zweifelsfalle ist er ja auch derjenige, der dann den Gartenbesitzer umbringt.
Obwohl, von der Örtlichkeit her ist der Park dann natürlich ergiebiger, unübersichtlich und am besten ganz dunkel. Der Garten in der Literatur, wofür steht er? Dr. Uwe Wittstock, Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute mit einem Ausflug in den Garten. Egal ob der eigene am Haus, der gepachtete Kleingarten oder das öffentliche Grün im Angelegten oder im Volkspark oder sogar verpackt zwischen 2 Buchdeckeln. Grün tut gut, besonders in diesen Zeiten gönnen Sie es sich, wenn es möglich ist, egal in welcher Form. Wenn nicht, hören Sie unsere Sendung einfach noch einmal, zu finden unter hr2.de oder in der ARD Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir verabschieden uns mit der dunklen Seite des Gärtners. Musik.
bleib auf Schloss Dagmar. Sir Henry liest Financial Times. 12-mal schlägt gespenstisch die Turmuhr. Der Butler hat Ausgang bis eins. Da schleicht sich im flackernden Lampenschein fast lautlos ein Schatten zur Türe herein und stürzt auf Sir Henry, derselbe lebt ab und nimmt das Geheimnis mit in das Grab. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu.